Nachdem der letzte Podcast mit dem Hans-Peter Röhri viel zu schnell vorbeigegangen ist, hat sich der Gregor nochmal mit ihm zusammengesessen. Das Mal sind sie ausgegangen von der End-zu-End-Verschlüsselung und sie haben diskutiert, wie in den 90er Jahren der Staat fast schon panikartig versucht hat, die Verschlüsselung der Kommunikation zu verhindern, wie der Staat heute auf die Verschlüsselung, die sich ja eben nicht hat verhindern, reagiert und mit Staatstrojaner schafft. Was sind Staatstrojaner ganz genau? Wie funktionieren die? Wie lässt sich kontrollieren, was denn die Trojaner auf den Geräten überhaupt machen? Was ist moralisch vom Umgang mit eben den Staatstrojanern zu halten? Wie verbreitet sind die in der Schweiz? Wie kommen die Trojaner ganz konkret aufs Gerät? Und wie schützt man sich sinnvollerweise gegen so Staatstrojaner? Zum Schluss diskutieren sie, wenn man wirklich ganz, ganz eine wichtige Besprechung hat, wie schützt man sich vor dem Ablosen? Und sie kommen zum Schluss, dass der sicherste Weg der analoge ist. Das erinnert mich an das vergangene Wochenende. Ich musste ausnahmsweise am Samstag arbeiten, was eigentlich ein heiliges Credo ist, das nicht zu machen. Und dann musste ich noch in eine fremde, grosse Stadt, die Luzern heisst. Dann habe ich gedacht, gut, ich muss etwas Gutes daraus machen. Dann habe ich zuerst meine Klientin genötigt, mit mir zu Mittagessen, mit dem Abenteuer, dass ich das beste Schnitzel gegessen habe, was es einfach gibt. Und mit dem Highlight, dass beim Panieren, das Paniermehl, haben sie auch über die Nudeln da, was ein Tor in meine Kindheit eröffnet hat, weil meine Großmutter hat das immer gemacht. Und dann hatte ich die Sitzung, natürlich auch ein paar Glas Wein zum Mittag. Auf jeden Fall bin ich dann in dieser beschwingten Stimmung auf dem Bahnhof, habe den Zug gerade verpasst, habe mich dann vor Ort dort in ein neuerliegendes Café gesetzt, wunderschön, unmittelbar am See. Dort war ein Schachbrett und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe dann dort mit fröhlicher Gewissheit, dass ich ins Verderben renne, mich in eine Schachpartie einlasse. Ich hatte dann im Spiel eine sehr kriegerische Königin gehabt. Also ich habe den Anfängerfehler gemacht, dass ich mit meiner Dame viel zu schnell den Angriff gesucht habe und habe sie dann auch grauenhafterweise sofort verloren. Ich habe mich dann aber zusammengenommen. Ich habe dann gedacht, ich habe da meinen Heißhunger, meinen angriffigen Heißhunger, muss ich zügeln. Ich habe mich dann eigentlich in einer aussichtslosen Situation tatsächlich wieder ins Spiel zurückgekämpft, habe die gegnerische Dame tatsächlich auch können zu Boden strecken. Es war ein grossartiges Gemetzel auf dem Schachbrett. Und das Wunderbare daran ist, nicht nur das Paniermehl, nicht nur die Brösmeli, wie man in der Kindheit gesagt hat, auf den Nüdeli, hat mich an meine frühe Jugend erinnert, sondern eben auch das Schach hat mich in die Welt von früher versetzt. Also ein unerwartetes Glück durch ungeplante Ereignisse. Einfach mit ein bisschen Reden in einer Bar plötzlich neue Möglichkeiten und ein unglaubliches Gefühl menschlicher Verbundenheit. Und ich bin dann mit einer tiefen Begeisterung auf den Zug gerannt und habe es unglaublicherweise verpasst, die Frau, die ich mit der Schach gespielt habe, nach Telefonnummer oder nur schon nach dem Namen zu fragen. Du bist auf dem Zug, er fährt los und du denkst, hä, ist jetzt aber nicht wahr, oder? Ja, soweit die... lange vorgeht, aber... Lassen wir doch jetzt den Hans-Peter und den Gregi zu Wort kommen.
Hans-Peter, das letzte Mal haben wir davon geredet, wie Strafverfolgungsbehörden ins Hintertreffen geraten sind mit Ablosen dank oder wegen End-zu-End-Verschlüsselungen. Und du hast das letzte Mal angefangen auszuholen und ich habe dich dann unterbrochen und auf heute verschoben. Dass es auch schon in den 90er Jahren schon gesagt hat, es erste Versuche gegeben, die Verschlüsselung zu brechen oder zu verbieten, oder wie war das?
Damals war es noch weniger die Strafverfolgung als die nationale Sicherheit. Also insbesondere die USA hat natürlich gerne die Sowjetunion ablösen und alle anderen dann auch natürlich. Und deswegen ist Kryptographie, also die Mathematik der Verschlüsselung, ist sogar als Waffe angeschaut worden und ist der Waffenexportkontrolle unterlegen.
Ah, oh, wirklich?
Okay. Genau. Okay. Und die USA haben wirklich probiert zu verhindern, dass irgendjemand über das Mittel könnte verfügen.
Also man hätte in Mathematik verbieten.
Genau, im Prinzip hätte man Mathematik wollen verhindern, dass das allzu weit bekannt wird.
Ja.
Gleichzeitig hat es aber gerade in den 90er Jahren hat das Internet auch angefangen und man hat auch im Business-to-Business-Bereich durchaus Sinn gesehen, dass es Verschlüsselung gibt, also dass man geheim kann kommunizieren. Aber der Staat hat gefunden, da wollen wir unser Hintertürchen offen lassen. Und deswegen hat die USA auch probiert, ganz spezielle Verschlüsselungen durchzusetzen im zivilen Bereich, wo der Staat Schlüssel dazu hat. Also im Zweifel können die drei hören. Ein grosser Versuch von den Amerikanern war der sogenannte Clipper-Chip. Also das ist eine vorbereitete Verschlüsselung in einem Chip, der zum Beispiel in Business-Telefonen hätte eingebaut werden können, dass Banker untereinander geheim telefonieren können, aber der Staat im Zweifel, wenn er es denn möchte, doch noch reinhören könnte. Aber du hast es schon gesagt, oder? Es ist im Prinzip ist Verschlüsselung Mathematik. Das heisst, das lässt sich nicht an einem einzelnen Chip physisch festmachen. Und jeder, der die Kenntnis hat, kann Verschlüsselung dann auch umsetzen. Und deswegen war das ein ziemlich hilfloser Versuch, das zu kontrollieren oder die Verbreitung zu verhindern. Heute haben wir es. Sehen wir es auch, die ganze Welt hat die Verschlüsselungsmethode, nutzt die Verschlüsselungsmethode. Und vielleicht noch als kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob du damals E-Banking gemacht hast. Eben fürs E-Banking sind wir auch auf Verschlüsselung tatsächlich angewiesen. Wir wollen ja gerne, dass unsere Informationen nur zwischen der Bank und dem Kunden geteilt werden und nicht all der Provider zwischendrin auch noch mitlesen. Und damals hat es Browser gegeben, aus den USA sind die gekommen und die haben eben keine gute Verschlüsselung dürfen unterstützen, weil die Amerikaner das als Waffen angeschaut haben. Und da haben wir in der Schweiz damals noch spezielle Programme müssen installieren auf dem PC fürs E-Banking, damit auf Umweg wir doch zu dieser guten Verschlüsselung gekommen sind.
Wie ist es denn jetzt heute gesagt? Das ist eine sehr gute Frage. Wie ist heute das E-Banking? Also ist es eigentlich ist Transportverschlüsselung oder End-to-End-Verschlüsselung?
Dort geht es nur um Transportverschlüsselung, also um Kommunikation.
Okay, es ist nur zwischen mir und der Bank. Zwischen mir
und der Bank direkt. Genau. Also dass, eben, dass der Telefonanbieter zwischen ihnen oder der Provider nicht kann mitlesen kann, wenn ich jetzt Geld überweisen will oder wie viel Geld das ich tatsächlich auf dem Konto habe.
Das mit dem Clipper-Chip etc., hat das irgendetwas zu tun mit der mit dem Skandal da in Zug, mit der Kryptofirma in Zug?
Genau, das wäre etwas Gleiches. Auch die Krypto AG ist damals aktiv geworden. Man hat probiert, das gefährliche Mittel von der Verschlüsselung unter Kontrolle zu behalten. Das sind dann eben auch nicht Open-Source-Lösungen gewesen, sondern die Verschlüsselungsgeräte von Krypto sind eben abgeschlossene Blackboxes gewesen, wo der Kunde hat müssen darauf vertrauen, wenn ich die Krypto-AG-Box kaufe, dass das schon eben seine Richtigkeit hat. Hat sich dann herausgestellt, Gerücht hat es schon relativ früh gegeben, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass man dort eine Hintertür eingebaut hat.
Und nachher mit dem Snowden ist eigentlich wieder rausgekommen. Sie haben es dann später wieder versucht, Amerikaner. Sie haben die, gerade die Tech-Firmen teilweise dazu gezwungen, gewisse Backdoors für sie zu bauen, das nicht kommunizieren. Das haben sie gerade kein gehalten. Oder?
Genau, also es kommt immer wieder auf. Also sowohl das Verbot von Verschlüsselung generell, wie auch eben die absichtliche Schwächung von Verschlüsselung, wird von verschiedenen Staaten immer wieder gerne aufgebracht, weil es der erste Reflex ist, wenn mich etwas stört in meinem Handeln, dann will ich das verbieten. Aber am Schluss, eben, weil es nur Mathematik ist, lässt es sich am Schluss nicht durchsetzen.
Also die Geschichte hat uns bisher gelehrt, sozusagen, dass der Böse dann einfach rechnet,
genau,
und mathematisch tätig wird und das doch wieder end-to-end verschlüsselt zu kommunizieren.
Genau, Verschlüsselung ist, also die Katze ist aus dem Sack. Jeder, der sich damit beschäftigt. Es ist nicht ganz einfach, nicht einfach Addition und so. Ja, also, es ist nicht ganz einfach. Aber im Prinzip kann heute jeder darüber verfügen. Jeder Gute, also eben jeder Bankkunde kann darüber verfügen, aber natürlich auch jeder Böse. Also jeder Terrorist oder was dann immer gerne angebracht wird, wieso Verschlüsselung eben gebrochen werden müsse.
Also der erste Versuch ist gescheitert. Haben Sie jetzt aufgegeben?
Genau, nein, natürlich hat man nicht aufgegeben. sondern man hat dann, wo die Katze jetzt aus dem Sack ist, jeder kann das nutzen, ist natürlich der Angriffspunkt. Ich könnte ja an die Daten herankommen, bevor sie verschlüsselt sind oder nachdem sie beim Empfänger wieder entschlüsselt sind. Also die Verschlüsselung, die ist mathematisch sicher, da kann ich nichts machen. Aber ich kann probieren, die Daten vorher abzugreifen oder nach der Entschlüsselung wieder abzugreifen. Das bedeutet natürlich, dass ich irgendwie das Gerät, das der Benutzer verwendet, muss kontrollieren, um rechtzeitig an die Daten zu kommen. Eben bevor WhatsApp meinen Spruch verschlüsselt hat und abgeschickt hat, muss auf meinem Gerät müsste die Sprache noch abgefangen werden und parallel nebeneinander geschickt werden. Und das sind dann der klassische Staatstrojaner oder Governmentware, sagt man dem den umgangssprachlich ein bisschen. Das heisst, der Staat hat gefunden, er nimmt sich das Recht raus, ohne mein Einverständnis mein Gerät zu verändern. Also ein Programm zu installieren auf meinem PC, auf meinem Telefon, auf meinem Tablet, wo die Daten abgreifen
kann. Ganz kurz, eine Zwischenfrage. Das ist eigentlich wie eine Art, muss ich mir vorstellen, wie eine Art Wanze, einfach gesprochen, wo auf dem Gerät platziert wird. Ist das eine Live-Abhörung, die möglich ist? Oder werden da Reports gesendet, sobald es möglich ist? Oder gibt es vermutlich alle Abstufungen?
Es gibt alle Abstufungen, das ist eben das grosse Problem an den Staatstrojanern. Ich kann nicht garantieren, dass der Staatstrojaner jetzt tatsächlich nur, wenn ich einen WhatsApp-Anruf mache, meine Sprache aufzeichnet und das eventuell noch jemand anders weiterleitet. Sondern das ist ein Programm auf einem Computer. Ich meine, das Handy oder das Natel ist auch einfach ein Computer. Das Programm kann im Prinzip alles machen, wenn es einmal drauf ist. Es könnte auch zum Beispiel irgendeinen falschen Beweis bei mir auf dem Gerät deponieren, wo man dann wieder finden kann. Das lässt sich grundsätzlich nicht kontrollieren, was die Staatstrojaner auf dem Gerät machen.
Aber das ist gerade ein Horrorszenario beschrieben. Also du sagst, wenn so eine Software mal platziert ist auf einem angegriffenen Gerät, hat man keine Kontrolle darüber, was die Software alles kann.
Genau, das hat sich auch ergeben. Also sind ja einige von diesen Staatstrojanern in Anführungszeichen aufgeflogen. Und die, wo man dann, also wo öffentlich bekannt worden sind, wo man analysiert hat, die haben alle die Funktion gehabt, dass sie Payload nachladen, also dass sie eine Funktion ergänzen. Das heisst, selbst wenn ursprünglich der Staatstrojaner vielleicht nur darauf ausgelegt war, jetzt einen WhatsApp-Anruf mitzuschneiden, haben alle schon die Funktion drin gehabt, dass man die Funktionen erweitern kann. Und das kann dann irgendetwas sein. Das kann sein, dass ich jetzt nicht nur WhatsApp-Anrufe ablose, sondern vielleicht auch noch live mitschneide, wo sich das Gerät befindet, geografisch. Das kann eben auch sein, dass ich zum Beispiel irgendeine Datei auf dem Gerät ablege.
Also eben, okay, ja, dann haben wir es richtig verstanden. Dann meint, also ist es vorstellbar, dass man dann ein komplementierendes PDF aufs Gerät urlaubt, also eine Upload-Funktion hätte oder eine Nachricht schreibt, wo die Person gar nicht empfangen hat oder gar nicht geschrieben hat.
Genau, das ist, also technisch ist das problemlos möglich.
Totales Horrorszenario.
Ist denn auch, gerade jetzt ist ja aktuell Pegasus in der Medien gewesen, oder? Das sind auch Trojaner, die von anderen Staaten verwendet worden sind, was wir in der Schweiz nicht so würden unterstützen, also zum Abhören von Oppositionellen, von Journalisten etc. Und dort ist es sogar dann noch so weit gegangen, dass sich der Trojaner auch dann selbst wieder entfernt hat. Also möglichst keine Spuren hinterlassen hat, aber das kompromittierende PDF wäre dann auf dem Gerät geblieben und hätte dann können gefunden werden können.
Gut, aber das heißt, das sind Sachen, die wir nicht so viel damit zu tun haben als Schweiz. Aber ich glaube, in Frankreich hat es ja Vorfälle gegeben, oder? Mit,
das Problem ist...
Also es kommt immer näher an, also es ist...
Es kommt immer näher. Das Problem ist ja auch, also in Frankreich hat es vor allem dann auch Fälle gegeben mit, sagen wir, nordafrikanischen Staaten. Aber dass die sich tatsächlich an ihre Landesgrenzen halten und jetzt irgendein Oppositioneller, der in Frankreich auftritt, eben nicht probieren zu hacken, jetzt im negativen Sinn gesprochen, das lässt sich eigentlich nicht verhindern.
Gut, ich habe vor allem das Gefühl, oder also meine Sorge, die jetzt damit aufkommt, ist, ja, also ich meine, irgendwann ist es mal technisch möglich und man sagt, ja, es ist natürlich nur für die ganz schlimmen Sachen, für die ganz extremen Fälle, aber mit der Zeit setzt sich es dann und mit der Zeit werden immer weniger schlimme Fälle und immer weniger schlimme Vorgänge rechtfertigen dann so einen Angriff auf die höchstpersönliche Sphäre. Oder? Also ich meine, irgendwann schon auf einmal geht es um Steuersünder, die werden nicht kontrollieren, ob sie alles richtig gemacht haben.
Also das ist ein grosses Problem, das du ansprichst, es ist die höchstpersönliche Sphäre, weil wir in unseren Geräten eben nicht nur unsere Messages oder unsere Anrufe haben, sondern wirklich unser ganzes Leben sich inzwischen auf diesen Geräten abspielt und wir gar nicht mehr können abgrenzen können, was ist tatsächlich berechtigt, relevant zum Ablosen in Anführungs- und Schlusszeichen und was ist dann eben höchstpersönliche Sphäre. Aber ein anderes Problem ist dann eben auch bei diesen Staatstrojanern, irgendwie mühen die ja auf die Geräte kommen. Und weder Google noch Apple bietet eine Funktion an, wo der, für einen Staat, der sagt, da tun wir jetzt insgeheim eine App auf dem Gerät installieren, wenn du, Staat, das gerne möchtest.
So eine Staatstrojaner-Plattform.
Genau. Sondern der Staat ist darauf angewiesen, dass er entweder der Benutzer übertölpelt, dass er selber den Staatstrojaner installiert, oder dass er irgendeine Sicherheitslücke ausnutzt, um den Staatstrojaner auf das Gerät zu bekommen. Und Sicherheitslücken können beliebig verwendet werden. Deswegen ist es eben so wichtig, dass die möglichst schnell geschlossen werden. Und als Beispiel, NSA, also die Amerikaner, haben mit Eternal Blue, haben sie das genannt, eine Sammlung von Schwachstellen einmal gehabt.
Das ist eine Datenbank, ist Internal Blue oder eine Lösung?
Eine Sammlung von verschiedenen Schwachstellen, die sie genutzt haben, um eben auf Geräte zuzugreifen und dort etwas Staatstrojaner zum Beispiel zu platzieren. Denn wie es hätte müssen kommen, die Schwachstellen sind bekannt worden. Und das hat zum mit WannaCry, ihr hättet sich das genannt, ist eine von der grossen Ransomware-Attacken gewesen, wo über die Welt geflossen ist, weil eben die Sicherheitslücke überall vorhanden war. Und auf einmal hat jemand dort drüber können, über die Sicherheitslücke können verfügen, wo jetzt eben nicht der gute Staat war, sondern ein böser Akteur. Und der hat das massenhaft können einsetzen und hat immensen Schaden verursacht.
Der staatliche Akteur, der Strafverfolger, Strafverfolgerin, wenn ich es richtig verstanden habe, brauchen die Schwachstellen von Betriebssystemen, von Geräten, um überhaupt zugreifen zu können. Die müssen die suchen, finden, müssen die kaufen die auch
selber? Genau, die werden heutzutage meistens gekauft.
Also eigentlich von Kriminellen?
Also möglicherweise? Möglicherweise auch von Kriminellen, natürlich, wo so eine Zero-Day-Attacke, also eine, die noch nicht bekannt ist, ist in dem Moment sehr viel Geld wert. Eben nicht nur, weil der Staat sie gerne nutzen will, sondern der Staat steht ja in Konkurrenz dann auch zu allen nicht so guten Akteuren, die vielleicht diese Sicherheitslücken auch eben für Ransomware-Attacken oder so etwas würden verwenden. Das heisst, da werden unter Umständen höhere Beträge tatsächlich gezahlt.
Aber also der Staat, wenn ich das richtig verstanden habe, der Staat tummelt sich auf dem gleichen Marktplatz wie auch ein potenzieller, ein Krimineller, der eine Presse, die schädigen will. Verstehe ich das richtig?
Das ist grundsätzlich der Vorwurf, der erhoben wird, ja.
Ja, das ist noch krass. Also man muss sich, als Staat bewegt man sich zumindest in einer Graumärkte, oder mit unklaren Regeln, das ist genau. Schon eine zulässige Aussage, die man dazu kann treffen.
Und es gibt ja nicht nur einen Staat, oder? Sondern es gibt eben verschiedene Staaten mit unterschiedlichen Überzeugungen, was jetzt eben Bürgerrecht etc. angeht.
Und schön gesagt, ja.
Lohnt sich dann auch nicht unbedingt einschränken, wer oder welcher Staat kann jetzt die Sicherheitslücke nutzen, oder? Sondern eben, wenn jetzt die Schweiz so eine Sicherheitslücke würde kaufen, dann hätte sie die wahrscheinlich nicht exklusiv, sondern der die entdeckt hat und eben verkauft, der hat durchaus Interesse, das eben auch in afrikanischen Staaten zum Beispiel noch an den Markt zu bringen, wo eben vielleicht ein bisschen eine andere politische Ausrichtung haben und die Lücken anders würden nutzen.
Ja, schon sind das kommerzielle Anbieter, wo das eigene Portemonnaie mindestens gleich interessant ist, wie welche moralische Werte.
Genau, das ist dann eben die ökonomische Seite, die hier stark durchbricht. Und dann haben wir natürlich immer auch das Problem, solange die Lücke noch nicht bekannt ist in der Allgemeinheit, ist sie sehr wertvoll. Man kann sie nutzen, eben, sei das illegitim von einem Bad Actor oder sei das vom Staat zum Platzieren von einem Staatstrojaner. Irgendwann wird unweigerlich die Sicherheitslücke bekannt werden und in dem Moment werden die Hersteller möglichst schnell die Sicherheitslücke schließen und in dem Moment ist sie absolut wertlos. Das heisst, es ist ein richtiger Kampf gegen die Windmühlen. Man braucht immer neue Sicherheitslücken, muss sehr viel Geld auf den Tisch legen dafür, dass man im Moment das Mittel könnte nutzen, bis es dann wieder wertlos wird.
Es scheint recht ressourcenintensiv zu sein, einen Staatstrojaner zu bauen, zu betreiben. Einerseits von der Manpower her, andererseits aber auch vom Geld her.
Genau, es ist eine sehr teure Angelegenheit. Eben, man muss auch zum Beispiel, je nach Gerät, das hier verwendet wird, muss man eine unterschiedliche Ausprägung von Staatstrojanern haben. Es sind auch die Anbieter von diesen Staatstrojanern sind auch nicht unbedingt über alle Zweifel erhaben. Wir haben in den Medien eben verschiedene Diskussionen gehabt, woher die kommen und mit wem die dann eben auch geschäften. Also es sind dann eben, auch wenn sie offiziell sagen, sie tun nur mit Strafverfolger von seriösen Staaten geschäften, ist es in Tat und Wahrheit dann immer rausgekommen, dass sie eben auch mit ein bisschen zwielichtigeren Kunden zu tun haben.
Ja gut, aber was ist jetzt das Ergebnis? Also das ist offenbar ziemlich aufwendig. Also, wie ist es in der Schweiz jetzt eingesetzt? Läuft das? Wenn wir unseren Klienten, muss ich meine Klientinnen und Klienten sagen, hey, pass auf, im Fall, hast du einen Trojaner? Oder ist das im Moment noch ein bisschen, ist das eher selten oder eher träglich? Oder hast du da einen Überblick?
Also wir haben inzwischen auf allen Ebenen eigentlich die rechtliche Grundlage eingeführt, dass ein Staatstrojaner kann verwendet werden kann. Insofern die Möglichkeit gibt es, auch im geregelten juristischen Verfahren. Es wird nach allem, was wir wissen, relativ wenig eingesetzt, eben weil es eine sehr aufwendige Sache ist. Nicht nur wegen juristischen Hürden, die sagen, es muss Katalogdaten etc. sein, dass man das einsetzen darf, sondern eben weil es auch rein ökonomisch einfach eine aufwendige Sache ist. Ich habe gesehen in den offiziellen Verlautbarungen, dass man eben so vor rund einem Dutzend Einsätze 2019 und 2020 in der Schweiz wissen, also das sind die offiziellen Zahlen. In Deutschland sind es knapp 20, dort allerdings nur für die Polizei, die Nachrichtendienste sind dort nicht in diesen Zahlen enthalten.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass das im Moment exponentiell und explosionsartig steigt, eben wegen diesen eigentlich schon wegen der ökonomischen Grenzen, kann man sagen.
Genau, also eine explosionsartige Steigerung würde ich jetzt nicht erwarten, eben weil es sehr aufwendig ist, sehr teuer ist und natürlich auch mit jedem Einsatz vom Staatstrojaner die Gefahr von der Entdeckung vom Staatstrojaner steigt. Und wenn er entdeckt wird, dann wären die entsprechenden Sicherheitslücken dann wertlos geworden.
Gut, jetzt mal noch ein bisschen konkreter. Also, weißt du, wie die das machen? Also, wie bringt man denn so einen Staatstrojaner aufs Gerät? Oder was gibt es für Ansätze, rein jetzt mal technisch, was gibt es für Ansätze, so einen Trojaner aufs Gerät zu bringen?
Eben, die einfachsten Ansätze sind natürlich, wenn ich physisch ans Gerät, selber ans Gerät ankomme. Da hat es in der Vergangenheit Fälle gegeben, dass zum Beispiel an einer Immigration, also bei der Einreise in ein Land, das Gerät rausverlangt wird, um das zu überprüfen. Und dann schnell ins Hinterzimmerle verschwunden, ist. Oder dass ich den Benutzer selber überzeuge, dass er irgendeine App jetzt halt muss installieren. Zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Staatstrojaner war, aber während der WM in Katar, die Katar-App hat erstaunlich viele Berechtigungen verlangt, wo man sich mindestens die Frage stellen kann, wie viele von diesen Berechtigungen jetzt tatsächlich für eine Begleit-App zur WM tatsächlich nötig waren.
Gut, das würde ein bisschen wie Faust aufs Auge passen, was man jetzt schon ein bisschen gehört von Qatar und der WM. Also, das würde ins gleiche Narrativ passen, sagen wir mal so.
Oder dann eben kann man Sicherheitslücken ausnutzen. Da hat es klassischerweise zum Beispiel auch eine Lücke in WhatsApp gegeben, dass mit einer speziellen Art einen Anruf zu initiieren, eine Sicherheitslücke in WhatsApp aufgegangen ist und ich in dem Moment von extern, also vom Schreibtisch in Anführungszeichen, konnte ein Programm auf dem Gerät installieren.
Das ist mit diesen unsichtbaren SMS?
Nein, das sind nicht unsichtbare SMS, das ist dann nochmal etwas anderes. Das ist eine offizielle Funktion auf unsichtbare SMS vom GSM-Standard, also vom Natel-Standard. Das sind wirklich Sicherheitslücken, also von extern auf ein Programm zuzugreifen. Ich meine, WhatsApp, meine WhatsApp-App soll ja Messages empfangen, aber es hat dann einen Trick gegeben, wie eben nicht nur die Message empfangen worden ist, sondern dann auch noch zusätzliche Sachen passiert sind auf dem Telefon.
Gut. Zum Staatstrojaner jetzt mal noch ein bisschen abschliessen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn zum Beispiel die Polizei, jetzt sind wir Strafverfahren, die Polizei das Natel sicherstellt und dass dir das Mobile sicherstellt, dass es erstaunlich schnell wieder zurückgibt, ist durchaus denkbar, dass man dort alles etwas draufgespielt hat.
Also erfahrungsgemäß wäre ich einmal skeptisch, weil wir wissen, dass beide normalerweise, wenn das Natel einkassiert wird, dann durch die Auswertung, selbst wenn man das Passwort bekannt gibt, sehr lang.
Also eben, wenn man es gerade einfach ziemlich schnell wieder zurückbekommt, dann kann man es versuchen, es mal neu aufsetzen oder sich ein neues kaufen, meinst
du? Ich würde dann ein neues kaufen. Ein
neues kaufen. Neu aufsetzen würde fast nicht lange, denkst du, oder was?
Nein, also das Telefon kann ich ja nur auf Werkseinstellungen zurücksetzen und in dem Moment, wo ich es aus der Hand gegeben habe, kann ich ja nicht mehr kontrollieren, was die Werkseinstellungen tatsächlich sind.
Gut. Wie kann sich der Oppositionelle in einem Land, wo ihm politische Verfolgung droht, wie kann er sich am besten schützen gegen so Staatstrojaner? Vielleicht noch ganz kurz, also vermutlich das Gleiche, wie ich da schon besprochen haben mit anderen Technikern, neues Gerät super updaten.
Also das Wichtigste ist sicher, also nicht nur für den Oppositionellen, sondern für alle, dass Updates regelmäßig einfach eingespielt werden. Weil es sind eben nicht nur der Staat, wo die Sicherheitslücken könnten ausnutzen, sondern eben ganz, ganz viele andere, wo mit bösen Absichten die Sicherheitslücken können ausnutzen. Deswegen Update ist einmal das A und so. Wenn es dann sogar zum Oppositionellen in einen schwierigen Staat geht, dann würde ich sogar weitergehen und tatsächlich probieren, auch Geräte zu trennen. Also eben nicht meine ganze digitale Identität auf einem Gerät zu haben, sondern für unterschiedliche Funktionen unterschiedliche Geräte zu verwenden und die möglichst unter Kontrolle zu behalten, also nicht abzugeben.
Und ich habe mal gehört, jetzt mit der, jetzt weiß ich nicht, wie die geheißen, wie hat die israelische Firma geheißen? Ist das mit Pegasus gewesen? Die haben Pegasus?
Also das, was zuletzt in den Medien war Pegasus
gewesen. Ja. Ich habe mal noch gehört, dass das Problem ist unter anderem auch, dass man die Geräte gar nicht mehr ganz abschaltet. Die sind ständig online, ständig am Strom. Weil dann hat man das letzte Mal sein Gerät neu gestartet. Bei so einem Neustart von einem Gerät, mal das ganz ausschalten und wieder einschalten auch durch auch eine Handlungsanweisung war, oder ist das nicht so elementar?
Das wäre jetzt heute nicht mehr elementar, weil eben ganz abschalten ist bei den modernen Geräten immer die Frage, sind sie tatsächlich ganz abgeschaltet? Es gibt immer noch Restfunktionen.
Jetzt könnten wir gerade einen neuen Podcast
machen. Podcast machen. Nein, also wenn es wirklich heikel ist, also auch zum Beispiel in der Chefetage von grossen Firmen, dann kommt das Gerät einfach nicht mit in den Raum, sondern das wird außerhalb vom Besprechungsraum deponiert.
Und sonst einfach in den See schmeißen und ein neues kaufen?
Ein neues Gerät ist immer einmal gut. Am besten ist es dann natürlich, wenn es auch einfach ein anderes Gerät ist. Also nicht, wenn ich ein iPhone 14 habe und dort gibt es eine Sicherheitslücke. Wenn ich einfach wieder ein iPhone 14 kaufe, dann ist die Sicherheitslücke auch gerade wieder ausgenutzt. Ja.
Vermutlich ist es am besten, dass man sich einfach einen Brief schreibt mittlerweile.
Genau, analog vorkommen oder Diskussion auf freiem Feld unter einem Apfelbaum ist technisch gesehen sicherer.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.